Jahres. Deswegen werden wir uns heute über das Ende unseres Glaubens unterhalten. Was steht am Ende unseres Glaubens? Oder besser gesagt, erstmal so: Was steht am Ende unseres Lebens? Okay. Das wissen schon mehr Leute. Das ist gut, dass ich das umgesprochen habe. Also, am Ende eines jeden Lebens, da ist das Leben ganz gerecht. Am Ende jedes Lebens ist der Tod, wie wir wissen. Und der Tod wird besonders in dem Monat November angesprochen, thematisiert. Das fängt mit dem 1. November an, da haben wir ein Fest, ein katholisches Fest. 1. November, Allerheiligen. Da wird an Allerheiligen gedacht, am 2. November an Allerseelen gedacht. Und die Evangelischen, die schließen den November damit ab, dass sie einen Totensonntag haben. Denn die Frage ist ja, wie gehen wir mit unseren Toten eigentlich um? Denken wir noch an sie? Kümmern wir uns noch um sie, wenn sie tot sind? Oder brauchen wir das nicht mehr? Die Katholiken haben ihre Tradition, wie sie Gräber pflegen, wie sie sich um ihre Toten kümmern. Bei den Evangelischen wird das schon etwas weniger, aber sie denken dann am Ende des Kirchenjahres doch noch wenigstens daran, wer ist eigentlich im letzten Jahr, in diesem jetzigen Jahr, das zu Ende geht, gestorben. Bei uns ist niemand gestorben, insofern haben wir da jetzt niemanden, an den wir uns erinnern, jedenfalls nicht, dass ich wüsste, vielleicht doch, aus den Reihen hier, dass jemand von eurer Familie oder so, Verwandte, Bekanntschaft gestorben ist, dann wäre das jetzt ein Anlass, nochmal innezuhalten und daran zu denken, aus evangelischer Sicht. Aus freikirchlicher Sicht schließen wir uns normalerweise den Evangelischen an. Aber wir denken oft ganz wenig über unsere Toten nach. Die kommen gar nicht mehr so häufig vor. Unser Thema soll aber heute nicht der Tod sein. Ihr wisst, unsere Gesellschaft, unsere westliche, zivilisierte Gesellschaft, wie sie sich nennt, die kommt mit dem Thema Tod nicht zurecht. Die möchte da eigentlich gar nicht großartig drüber reden. Und man möchte das auch gar nicht mehr so sehen, was das bedeutet, wenn man alt wird und so richtig alt wird. Dann werden die Leute normalerweise ins Altersheim geschoben oder in die Krankenhäuser oder wenn sie langsam durchdrehen, ins LSF. Da sollen sie dann versorgt werden. Aber wir wollen uns mehr konzentrieren in unserer Gesellschaft auf Jugend, auf Schönheit, auf Gesundheit, auf Konsum. Und mit Tod wollen wir nichts zu tun haben. Unser Glaube beschäftigt sich natürlich mit dem Tod. Der will uns eine Antwort geben auf den Sinn unseres Lebens. Warum wir leben, wo wir herkommen, wo wir hingehen. Und darüber soll es auch heute handeln. Im Hebräerbrief gibt es einen sehr schönen Vers. Dort heißt es in einem Satz oder in zwei Sätzen: Und wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, also das hat sich auch damals schon umgesprochen, dass wir alle sterben, wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Ups, das Gericht. Und dann geht es weiter. So ist Christus einmal gekommen, wegzunehmen vieler Sünden. Zum anderen Mal, zum zweiten Mal, wird er nicht kommen wegen der Sünde, sondern denen, die auf ihn warten, zum Heil. Und das ist das Thema heute. Der Tod hat nicht gewählt heute zum Thema, sondern das Heil. Jesus wird ein zweites Mal kommen. Habt ihr es schon gewusst? Jesus wird ein zweites Mal kommen in diese Welt, denen, die auf ihn warten, zum Heil. Wird heute nur noch selten so klar und deutlich ausgesprochen, weil viele Christen das wahrscheinlich nicht mehr so richtig glauben können, dass er nochmal kommt. Als sie haben immer gesagt, er kommt, und jetzt warten wir schon 2000 Jahre auf ihn, er ist immer noch nicht gekommen. Aber in der Bibel heißt es, er wird kommen, ein zweites Mal. Und ich habe einen Text genommen, der für heute auch vorgeschlagen ist, aus dem Alten Testament, nicht aus dem Neuen Testament. Eben haben wir aus der Offenbarung des Johannes gehört. Und wenn wir jetzt ebenfalls das vorletzte Kapitel aus dem Jesaja-Brief lesen, werden wir manches parallel vielleicht hören. Hört mal ganz genau zu und wir können hier auch mitlesen. Jesaja 65, 17 bis 25. Alles mache ich jetzt neu, sagt Gott zu Jesaja. Einen neuen Himmel schaffe ich und eine neue Erde. Und dann sehnt sich niemand nach dem zurück, was früher einmal gewesen ist. Kein Mensch wird mehr daran denken. Freut euch und jubelt ohne Ende über das, was ich nun schaffe. Ich mache Jerusalem zur Stadt der Freude und seine Bewohner erfülle ich mit Glück. Ich selbst will an Jerusalem wieder Freude haben und über mein Volk glücklich sein. Niemand wird mehr weinen und klagen. Es gibt keine Kinder mehr, die nur ein paar Tage leben und niemand, der erwachsen ist, wird mittel aus dem Leben gerissen. Wenn jemand mit 100 Jahren stirbt, wird man sagen, er war doch so jung. Selbst der Schwächste und Gebrechlichste wird ein so hohes Alter gleich. Sie werden sich Häuser bauen und auch darin wohnen können. Sie werden Weinberge pflanzen und selbst den Ertrag genießen. Sie sollen nicht bauen und pflanzen und sich lebenslang mühen, nur damit andere den Gewinn davon haben. Alt wie Bäume sollen sie werden, die Menschen in meinem Volk, und den Lohn ihrer Arbeit selbst genießen. Sie werden sich nicht vergeblich abmühen. Die Frauen gebären ihre Kinder nicht länger für eine Zukunft voller Schrecken. Sie sind mein Volk. Ich segne sie. Darum werden sie mit ihren Kindern leben. Noch ehe sie zu mir um Hilfe rufen, habe ich ihnen schon geholfen. Bevor sie ihre Bitte ausgesprochen haben, habe ich sie schon erfüllt. Wolf und Lamm werden dann gemeinsam weiden. Der Löwe frisst Häcksel, wie das Rind, und die Schlange nährt sich vom Staub der Erde. Auf dem Zion, meinem heiligen Berg, wird keiner mehr Böses tun und Unheil stiften. Ich, der Herr, sage es. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt. Hier wird eine einzigartige Vision entwickelt. Jesaja hat die Möglichkeit, in die Zukunft, in die weite Zukunft hineinzuschauen und auf das Ende dieses irdischen Lebens zu schauen und beschreibt dies. Hier habe ich ein Bild ausgesucht und ich hoffe, dass es einigermaßen gut zu sehen ist. Nämlich unser Text, den wir gehört haben, und es gibt auch noch eine zweite Stelle in Kapitel 11 im Buch Jesaja, der wird von diesem hier gesprochen. Von dem sogenannten Friedensreich. Wenn wir oben die Überschrift noch einblenden, dann sehen wir, wer das gemalt hat. Edward Hicks hat dieses Bild gemalt, das jetzt in Amerika in einem Museum ausgestellt ist. Es ist im 19. Jahrhundert, 1834 gemalt worden. Und wir sehen auf der rechten Seite viele Tiere. Tiere, die wir kennen, oder? Seht ihr das? Könnt ihr das erkennen? Was ist das Ungewöhnliche mit diesen Tieren?
Zusammen.
Die sind zusammen, das ist noch nicht ungewöhnlich. Es gibt viele Tiere, die zusammen sind. Was ist ungewöhnlich mit diesen Tieren? Zusammensitzen würden. Ja? Ein Löwe, eine Kuh, ein Tiger. Tiger oder was es ist. Ja. Ein Bär gibt es auch, aber es gibt auch Schafe, Kälbchen, kleine Kinder. Das ist ein Motiv von der Vision dieses Friedensreiches. Der eigentliche Titel heißt, ich muss nochmal schnell nachschauen, im Englischen, Peaceable Kingdom, friedvolles Königreich. Ein Reich, in dem ein Friede sein wird, dass das aufgehoben ist, was jetzt normal ist, nämlich dass wilde Tiere, Beutetiere normalerweise zerreißen, weil sie sie auffressen. Es wird aufgehoben sein. Und das bezieht sich natürlich nicht nur auf die Welt der Tiere, sondern auf die Welt der Menschen, auf alle Schöpfungen. Das ist die große Sicht der Zukunft. Das sehen wir auf der rechten Seite und auf der linken Seite. Da sind einige Siedler angekommen in der neuen Welt, der heutigen USA oder vielleicht auch auf den Karibischen Inseln, ich weiß nicht, wo es genau ist. Na, Karibischen Inseln sieht das nicht aus. Und sie setzen sich zusammen und handeln einen Friedensvertrag mit den indigenen Amerikanern aus. Das sind die Ureinwohner, jedenfalls die, die hier angetroffen worden und schon längere Zeit auf diesem Land gelebt haben. Wir alle wissen, dass dieser Friedensvertrag, der da geschlossen worden ist, kein wirklich guter Friedensvertrag war, denn die Urbevölkerung hatte das Nachsehen. Sie sind quasi über den Tisch gezogen worden. Wenn man heutzutage Indianer anschaut, was aus denen geworden ist, aus ihrem Land, dann merkt man, sie sind übervorteilt worden, sie sind ausgebeutet worden. Das war also alles andere als ein Friedensvertrag. Aber da war vielleicht eben zu dieser Zeit noch die Hoffnung, dass das was Gutes werden könnte. Und dass sie in einem Land angekommen sind, das so friedvolle Zustände hat. Denn das ist ein Bild der Hoffnung auf Frieden. Und das führt uns zu einem anderen Bild. Das ist nochmal eins von demselben Bild. Jetzt nochmal weiter. Den paradiesischen Frieden. Der wird ja auch so ähnlich sich vorgestellt. Wer sind die zwei Leute da auf dem Bild? Weiß das jemand? Wer könnte das sein, diese zwei Menschen da? Adam und Eva, ganz genau. Das soll die Szene sein bei der Schöpfung. Adam und Eva. Eva greift gerade, also es ist noch alles in Ordnung. Sie greift gerade irgendwo hin, wo sie nicht hingreifen soll. Ja? Und was sehen wir? Friede. Was fällt uns bei den Tieren auf? Ja, sie sind da so pärchenweise zusammen und laufen da durch die Gegend, keiner tut dem anderen was. Okay. Gehen wir mal ein Stückchen weiter. Das ist ein anderes Motiv. Wer ist denn der dritte Mann mit dem Bart? Abraham? Nein, der ist noch nicht auf der. Soll Gottvater sein. Ja, Gottvater, wie man ihn sich vorstellt. Der mit Adam und Eva da redet. Übrigens, dieses Bild ist ein Bild, aber es hat verschiedene Szenen. Es erzählt weiter die Geschichte der Genesis am Anfang der Schöpfung. Und hier sehen wir ganz deutlich die Tiere paarweise im Rudel unterwegs. Alles ist im Frieden noch wunderschön. Gehen wir weiter. Das ist jetzt ein modernes Bild. Dann würden wir auch sagen, wenn wir so ein Bild sehen, das sind paradiesische Zustände, oder? Schön. Die Farben kommen leider nicht so deutlich raus, wie ich mir das gewünscht habe, aber man kann sich ungefähr vorstellen. Ein wunderbarer Regenbogen. Die Tiere sind froh und fröhlich. Munter Tiger mit ihren Zöglingen. Das Wasser plätschert. Ach, wie schön. Da möchte ich sein. Auf einer einsamen Insel. Paradiesische Zustände. Friede. Ein Ausdruck von Frieden. Und so war es eben auch von der Vorstellung her am Anfang bei der Schöpfung. Und erst nach dem Sündenfall erscheint Abel als Viehhirt in Kapitel 4, Genesis 1, Kapitel 4, 4, der dann eine Herde hat und dann ein Tier schlachtet und dieses Tier opfert. Das ist aber erst nach dem Sündenfall. Vorher sind das sogar richtige Vegetarier, hat man den Eindruck. Er erzählt, dass die eigentlich nur Gräser und Pflanzen essen und sowas. Und alles andere kommt nach dem Sündenfall. Der paradiesische Frieden, der jetzt für immer verloren gegangen war, der wird wieder besucht. Und da ist ja auch so eine Sehnsucht in uns drin. Eigentlich müssen wir wieder in diesen Zustand zurückkommen. Und das, was die Bibel verspricht, das, was wir eben gehört haben, ist nicht der paradiesische Frieden, sondern er wird der messianische Frieden genannt. Der Friede, der in paradiesischer Weise wiederhergestellt wird durch den Messias, durch den Auserwählten Gottes. Ja? Gehen wir mal ein Stück weiter. Und hier haben wir ein anderes Motiv. Und ich hätte gerne von euch mal gewusst, was eigentlich der Unterschied sein könnte zwischen dem paradiesischen Frieden und dem messianischen Frieden. Ist vielleicht nicht so einfach, aber es gibt einen Unterschied, den man auf den Gemälden feststellen kann. Jetzt müssen wir gleich die Fenster öffnen. Zusammen mit Beutetieren. Und was macht den messianischen Frieden aus? Dass diese Tiere so durcheinander, übereinander, gemeinsam in Frieden gezeigt werden, haben wir aber paradiesische Zustände, dann ist diese Mischung zwischen Raub- und Beutetiere nicht abgezeichnet, sondern die Tiere sind so paarweise in ihrer Spezie halt aufgereiht. Das ist der Unterschied zwischen malerisch zwischen paradiesischem Frieden und messianischem Frieden. Denn dafür, was eingetreten ist, dass dieser Friede in einen Unfrieden sich geändert hat, die Sünde, dafür hat der Messias bezahlt. Das hat der Messias in seine Hand genommen. Er hat dieses Problem aus der Welt geschafft, sodass es jetzt möglich ist, dass Beutetiere und Raubtiere miteinander im Frieden leben können. Und das bezieht sich nicht nur auf die Tierwelt, sondern auch auf die Menschen und die ganze Schöpfung. Gehen wir ein Stückchen weiter, haben wir noch ein Bild. Genau. Da finden wir das eben wieder von unserem Ursprungsbild. Ich darf uns noch einmal erinnern an diesen wichtigen Vers. Und wie dem Menschen gesetzt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so ist Christus einmal gekommen, wegzunehmen vieler Sünden. Zum zweiten Mal wird er nicht kommen, um der Sünde willen, sondern denen, die auf ihn warten, zu heilen. Zu diesem Heil, zu diesem Frieden. Das ist das große Ziel das uns vor Augen gemalt wird. Jetzt bleiben wir einfach bei diesem Bild. Gehen wir noch ein Stückchen weiter. Hier ist der Messias nochmal abgezeichnet. Wir sagen ja, das Lamm Gottes, das ist der Messias, das für uns geschlachtet wurde, geopfert wurde, um die Sünde nachhaltig zu entsorgen, um das in deutscher Sprache mal so zu sagen. Um wirklich dieses große Problem der Sünde zu erledigen, ein für alle Mal. Dafür ist dieses Lamm gestorben und dafür gibt es in seinem Namen auch einen Frieden, der hält. Jetzt gehen wir noch ein Stückchen weiter. Hier haben wir den Vers nochmal zum Lesen und jetzt bleiben wir bei diesem Bild. Schauen wir uns den Text jetzt nochmal etwas genauer an. So viel Zeit haben wir eh nicht. Ich werde nur auf zwei Punkte kurz nochmal Bezug nehmen. Der Text ist so bunt, da steckt so viel drin, also es lohnt sich auf jeden Fall in der Bibelarbeit da nochmal reinzuschauen. In welcher Zeit ist diese Vision des Jesaja denn geschrieben worden? Es sind 2500 Jahre her, dass dieser Text von Jesaja verfasst worden ist. 2500 Jahre, das heißt 500 Jahre vor Christus. Und Jesaja hat die Aufgabe, die Juden, die aus dem Exil jetzt wieder zurückgekommen sind, aus der Gefangenschaft, erst babylonische Gefangenschaft, dann wurde daraus eine persische Gefangenschaft, ist ein kleiner Rest von ihnen, wirklich nur ein kleiner Rest, nicht alle, sind zurückgekommen, 500 vor Christus, um wieder in ihrem Land neu anzufangen. Und wir müssen uns vorstellen, es sind jetzt 50 Jahre, entsprechend den Historikern, Jeremia sagt, 70 Jahre hätte es gedauert, ins Land gezogen. Das heißt, auf jeden Fall zwei Generationen lang war das Volk Israel gar nicht in seinem Land, sondern in der Fremde, im Exil. Es sind jetzt schon zwei Generationen nachgewachsen. Juden, die gar nicht mehr in ihrem Land Israel aufgewachsen sind, sondern in Persien. Eigentlich waren das Perser. Persische Juden. Und einige von denen, deswegen kann man sich auch vorstellen, warum nicht alle wieder zurückgekommen sind, sondern die meisten eigentlich dort geblieben sind, die haben keinen Bock mehr dorthin zurückzugehen, wo ihr Land ist, das sie gar nicht kannten. Denn da sind sie gar nicht geboren. Aber eine kleine Gruppe ist zurückgegangen nach Israel und dann haben sie sich das angeschaut, was da war. Und da war noch immer dieser völlig zerstörte Tempel. Da waren auch immer diese geschleifte Steine. Da waren immer noch die Nachwirkungen zu sehen von dieser Eroberung Nebukadnezars II. Aus dem Jahr 587 vor Christus. Und da haben sie erstmal angefangen zu weinen. Zu sehen, wie zerstört das alles geblieben ist, wie kaputt das alles ist und was sie alles aufbringen müssen, um hier wieder neu anfangen zu können. Sie waren richtig down, traurig. Und Jesaja hat jetzt die tolle Aufgabe, sie aufzubauen, ihnen Mut zuzusprechen. Und das versucht er jetzt mit diesem Bild, ihnen diesen Mut zuzusprechen. Die ganz alten Leute von uns können sich in diese Situation der Juden, glaube ich, sehr gut hineinversetzt. Die ganz Alten. Wer sind die ganz Alten? Das wäre der Franz. Das wäre die Rosalind. Der Franz. Ich meine die ganz, ganz Alten, die den Zweiten Weltkrieg erlebt haben. Und das Ende. Und so alt ist hier eigentlich niemand mehr, der das noch erlebt hat. Denn dieses Ende des Krieges ist schon 73 Jahre her, 1945. Ich bin 16 Jahre später geboren. Da ging es uns schon wieder gut, also ich habe die guten Jahre mitbekommen. Da ging es immer nur aufwärts. Aber Franz, Rosalind, Nachwirkungen mitbekommen. Die, die jetzt 80, 90 sind, die haben noch den Krieg miterlebt und das, was es heißt, auf einmal vor diesen kaputten Häusern zu stehen. Zerstörte Städte. Alles, was vorher gestrahlt hat und geglänzt hat, was funktioniert hat, das Leben, das gut war, alles am Boden zerstört. Durch die Filme haben wir diese Bilder auch ein bisschen im Kopf. Diese Ruinen der Städte. So müsst ihr euch die Juden vorstellen. Und so war es mit unseren Eltern und Großeltern damals. Von null Anfang. Deprimiert bis unten am Boden. Wie soll das gelingen? Das kann eine Generation gar nicht auf die Beine bringen, das wieder aufzubauen. Und auch in so einer Situation ist dieses Bild vielleicht ein Trost, eine Hilfe. Okay, nun ist es aber so, dass niemand mehr von diesen Zeugen hier unter uns ist. Was hat jetzt dieses Bild mit uns zu tun, wie wir hier rumsitzen? Wir bringen natürlich auch unsere Erfahrungen mit. Und ich könnte mir vorstellen, dass gerade unsere Gemeindeerfahrung auch so etwas ist, wo es ein gutes Jahr her ist, dass da so ein Einbruch war, der uns Mut gekostet hat, wo Geschwister weggegangen sind und wo wir jetzt versucht haben, in diesem Jahr mit einigen Gottesdiensten das aufzuarbeiten, an unseren Gefühlen zu arbeiten, das endlich hinter uns zu lassen. Auch das ist eine Situation der Depression, wo man rauskommen möchte, was man hinter sich lassen möchte. Und auch in so einer Situation ist dieses Bild ein Bild des Trostes, ein Bild, an dem ich mich ausrichten kann in dieser Situation. Es ist nicht das Ende. Gott hat mehr zu sagen, als nur, dass er uns Frieden gibt, der nachher über den Friedhöfen herrscht. Gott ist nicht ein Gott unserer Friedhöfe, dass mit dem Tod alles zu Ende ist, sondern seine Aussicht ist das messianische Friedensreich. Und dieses Reich, das beginnt in Ewigkeit. Jetzt hätte ich gerne von euch mal gewusst, wann fängt denn die Ewigkeit an? Wann fängt die Ewigkeit an? Bitte? Viele haben den Eindruck, dass Ewigkeit etwas ist, was nach dem Tod kommt. Das ewige Leben. Das kommt ja nach dem Tod, ja? Na, stimmt nicht. Das ewige Leben kommt nicht nach dem Tod. Das ewige Leben fängt jetzt schon an, wenn ich erkenne, wer Jesus ist. Dass er der Messias ist. Dass er für mich, für meine Sünde gestorben ist. Und dass er das Problem der Sünde und des Todes gelöst hat. Der Tod ist nicht das Ende. Der Tod ist nur eine Umwandlungsform in eine andere Dimension. Und dort wird es weitergehen mit Gott. Aber wir sind schon jetzt in dieser Realität drin. Wenn wir an Jesus glauben, haben wir jetzt schon dieses ewige Leben. Dann ist diese Qualität schon jetzt in uns. Und dann dürfen wir uns jetzt schon darüber freuen, egal in welcher Situation wir uns befinden. Egal wie traurig und deprimiert wir sind, das hat alles seinen Grund. Aber wir müssen die Hoffnung nicht aufgeben. Unser lebendiger Gott reißt uns einen Horizont auf, der viel größer ist, als die Sorgen jemals für uns sein können. Und so macht uns dieses Bild an diesem Sonntag Mut, nicht die Hoffnung aufzugeben, sondern auf Gott zu vertrauen. Und mit ihm in die Zukunft zu gehen. Und zu erwarten, dass Gott etwas mit dir und mir vorhat. Und das betrifft nicht nur uns als Gemeinde, das betrifft dich auch ganz persönlich. Denn auch du mit deinem Leben, mit deinem Lebenshaus, erfährst ganz individuell immer wieder Zerbruch, Zerstörung, dass dein Haus zusammenklappt. Wenn ihr aus eurer Heimat in ein neues Land flüchtet, dann habt ihr alles zurückgelassen und müsst hier neu bei Null anfangen. Wenn jemand hier lebt, eine Familie gegründet hat und auf einmal bricht die Ehe auseinander, dann erschüttert das mein Leben persönlich. Dann stehe ich vor den Trümmern meines Lebens, wo ich vorher dachte, oh, das ist sicher, das ist gut, und auf einmal ist da gar nichts mehr und ich habe gar keinen Halt mehr. Das sind persönliche Erfahrungen, auch Erfahrungen, wo Menschen aus dem Leben gerissen werden, die mir sehr nahe stehen, wo ich meinen Halt verliere. Auch in dieser Situation spricht dieses Bild. Gott ist größer und Gott hat uns in der Hand. Das, was er für uns bereithält, ist immer größer als das, was uns deprimieren kann, was uns runterziehen kann, was uns verunsichern kann. Wir dürfen uns an diesem Gott festhalten und auch an dieser Vision uns erfreuen und neue Hoffnung schöpfen, dass Gott mit uns auf diesem Weg ist. Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Was euch jetzt bedrückt und Angst macht, das wird vergessen sein. Weinen und Klagen werden aufhören. Es gibt wieder Grund, sich zu freuen. Das ist die Botschaft, die Gott durch Jesaja zu den Juden sagt, die er uns als Gemeinde zusagt. Wir dürfen uns freuen. Schauen wir nicht auf das, was uns runtermacht, sondern schauen wir auf Gott und das, was er mit uns vorhat. Jesus hat noch etwas gesagt, was ich als letztes euch mitgeben möchte an diesem Sonntag. Er hat gesagt, achtet bitte darauf, was als erstes in eurem Leben kommt. Wer kennt den US-amerikanischen Präsidenten? Was sagt er immer? America first. Jesus sagt genau das Gegenteil. Jesus sagt, nicht ich, nicht mein, auch nicht mein Land, first, sondern Gottes Reich, die Königsherrschaft Gottes, first. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nichts anderes, und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann sagt er uns etwas zu. Dann verspricht er uns, nämlich, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Orientiert euch nach diesem messianischen Friedensreich. Und dann wird euch alles gegeben werden, was ihr braucht. Matthäus 6, 33 nachzulesen. Und ich möchte euch Mut machen, an diesem Sonntag dies festzuhalten. Wir gehen mal kurz darauf. Das war's. Na, das war's. Nochmal zurück. Setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das dürfen wir beherzt annehmen. Gott spricht uns das zu. Das Reich Gottes zuerst und alles andere danach. Dann wird Gott uns versorgen. Und heute erinnern wir uns an diese Versprechen, die Gott uns macht, ganz besonders dadurch, dass wir das Mahl unseres Herrn werden. Auch bei diesem Mahl erneuern wir neu, dass es uns um das Reich Gottes geht und dass wir erwarten, dass dieses Reich kommt. Und deswegen möchte ich gleich mit der nächsten Folie euch etwas in den Mund legen, das ihr aussprechen sollt, wenn ihr es wirklich glaubt. Wenn es wirklich das ist, was ihr wollt. Wenn ihr das nicht wollt, wenn ihr nicht dahinter steht, bitte nicht aussprechen. In der katholischen Liturgiefeier der Eucharistie heißt es, das ist das Geheimnis des Glaubens. Und dann wird geantwortet, deinen Tod, o Herr, verkündigen wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in die Herrlichkeit. Wer das